Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und den linken Wahlkämpfen in Bremen und Hessen. Die einen kämpfen, um weiter regieren zu können, die anderen stehen vor dem parlamentarischen Aus. Und wir beschäftigen uns mit Gewerbesteuern und Briefkästen und damit, wie Städte und Gemeinden sich Konkurrenz machen. Guten Abend. An fast jedem Samstag gehen Sie auf die Straße in Frankfurt oder in Köln oder in Hannover. Die iranischstämmigen Communities, sie rufen zum Protest auf gegen das Mullah-Regime in ihrer alten Heimat, gegen die Machenschaften dort, die Menschenleben kosten und Frauen unterdrücken. Auslöser der Demonstrationen war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im September vergangenen Jahres. Amini war verhaftet worden, weil sie aus Sicht der Religionspolizei des Mullah-Staates ihr Kopftuch nicht korrekt getragen habe. Später kam sie in einem Krankenhaus unter ungeklärten Umständen ums Leben. Frau, Leben, Freiheit ist das Motto dieser Proteste geworden, die weltweit und ja eben auch bei uns stattfinden. Denn es gibt immer neues Unrecht in Iran. Das Todesurteil gegen Jamshid Sharmahat, der lange Zeit in Hannover gelebt hat. Oder die Vergiftungen von Schülerinnen. Landeskorrespondent Bastian Braundau hat die iranische Community in Hannover besucht, wo auch viele Informationen über Iran, Geschichte und Aktuelles gesammelt werden.
Die Bibliothek haben wir ja zu Anfang unserer Arbeit auch mit aufgebaut langsam. Und jetzt haben wir ja um die 18.000, 19.000 Bücher hier und haben wir auch so um die 800 MitgliederInnen, die halt sich Bücher ausleihen.
Ferdows Mirabadi zeigt unter die Decke. Bis dahin reichen die Bücher in mehrstöckigen Holzregalen. Bücher mit persischen Schriftzeichen, dazu archivierte Zeitungen, Zeitschriften, alles beschriftet und geordnet. Hier im Begegnungszentrum Kaga in Hannover-Linden. Kaga ist persisch für Werkstatt.
Diese Bibliothek ist ja 1985 von den Iranern gegründet worden, wo sie dann halt einen Ort wollten, wo die Menschen aus dem Iran die persischsprachige Literatur Zugang haben, wo sie dann halt verschiedene Bücher bekommen, ausleihen können.
Menschen wie Ferdows Mirabadi. Ende der 1970er Jahre war sie Abiturientin in Iran, engagierte sich politisch. Für den Sturz des Schahs und für mehr Demokratie in ihrem Land. Doch der Frühling der Freiheit währte nach dem Sturz des Schahs nur kurz. Die Mullahs kamen an die Macht. Demokratieverfechterinnen wie Ferdows Mirabadi mussten fliehen.
Nach Hannover, mein Onkel hat damals hier gelebt, waren ja viele politisch verfolgte Iranerinnen, die zusammen nach Deutschland gekommen sind. Und am Anfang waren wir politisch aktiv. In der Mensa haben wir immer Büchertische gemacht und wir haben ja die Hoffnung gehabt, dass das in der Sache von ein paar Jahren ist.
Eine Hoffnung, die sich längst zerschlagen hat. Doch dass sich in Iran doch noch politisch etwas ändert, diese Hoffnung keimt bei Ferdows Mirabadi seit kurzem wieder auf.
Leben! Freiheit!
Der Steintorplatz in Hannovers Innenstadt, Samstagmittag. 150, 200 Menschen sind gekommen, fordern Freiheit für politische Gefangene in Iran, ein Ende der Terrorherrschaft der Islamischen Republik, wie es auf einem Schild heißt. Begrüßt werden sie auf der Bühne von überwiegend jungen Frauen.
Das, was wir aktuell im Iran sehen, Schülerinnen werden vergiftet, weil sie den Ruf nach Frau, Leben, Freiheit wagen. Studierende werden an Elite-Universitäten attackiert. Arbeiterinnen und Arbeiter, die seit Monaten ihre Gehälter nicht ausgezahlt bekommen, werden malträtiert.
Frauen wie Soshia Karimi, Mitte 20, Deutsche mit iranischen Wurzeln.
Es ist die erste feministische Revolution im gesamten Nahen Osten. Wir bekommen eine Chance. Da stellen sich Menschen auf die Straße, obwohl sie wissen, es ist das Letzte, was sie machen könnten. Die nehmen es in Kauf zu sterben für die Freiheit, für Frauenrechte, für Menschenrechte. Das sollten wir unterstützen.
Karimi ist eines der Gesichter des Protests in Hannover, engagiert im Bündnis Hannover for Iran.
Viele iranische Studierende, die hierher kommen, haben Angst, aktiv zu werden, weil sie wissen genau, überall sind die Spitze des Regimes. Man hat hier mal eine Studienkommilitonin, dessen Vater Oberer Mullah ist, oder dann ist dort jemand, der einen auf den Demos beobachtet und Fotos macht, hatten wir auch in Hannover.
Die Polizeidirektion bestätigt einen solchen Fall. Der Mann habe sich als Unterstützer des iranischen Regimes ausgegeben. Anhaltspunkte, dass er für das Regime spioniere, gebe es bisher jedoch nicht. Es werde weiter ermittelt. Von Aktivitäten des iranischen Geheimdienstes berichtet ein iranischer Student, der erst vor wenigen Monaten nach Deutschland gekommen ist und anonym bleiben möchte. Mit unterdrückter Nummer habe sich der Geheimdienst bei ihm telefonisch gemeldet, nachdem er in Deutschland angekommen sei und dann nachdem er auf einer Demonstration gegen das Regime gewesen sei.
Und am Freitag habe ich auch noch einen Anruf bekommen und das war so, okay, wir haben dir gesagt, dass du darfst nicht an der Demonstration teilgenommen und so, denn das war fertig und habe ich sofort den Anruf geschlossen und nicht weiter hören.
In Iran habe er sich vor Jahren für eine NGO im Einsatz gegen Kinderarbeit engagiert, bekam darauf Anrufe vom Geheimdienst, die ihn dann zu einer Adresse bestellten. Dort sei er 2 Tage lang in einer Wohnung festgehalten worden. Nach Beginn der Proteste im September habe er entschieden, nach Deutschland zu fliehen. Dass der Geheimdienst nach nur wenigen Wochen seine neue Nummer hier herausbekommen habe, habe ihn überrascht. Er zeigt auf sein Smartphone-Display 4 Anrufe einer privaten Nummer seit Dezember. Den bisher letzten Anruf am Tag einer Veranstaltung zu den Prozesten im Iran, bei der auch sein Name auf einer Einladung stand.
Und genau vor der Versammlung habe ich noch einen Anruf von dieser Private Number bekommen, aber ich habe das noch nie geantwortet.
Aktivitäten des iranischen Geheimdiensts, wie sie jährlich das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinem Bericht aufführt. Die in Deutschland aktiven iranischen Oppositionsgruppen stünden demnach im Fokus iranischer Geheimdienstaktivitäten hierzulande. Nachrichtendienste der Islamischen Republik Iran nutzten auch das Mittel des Staatsterrorismus zur Durchsetzung ihrer Ziele. Dazu gehörten Einschüchterung, Neutralisierung, aber auch die Bestrafung von sogenannten Verrätern oder Überläufern. Ein solcher sogenannter Verräter ist für den iranischen Geheimdienst wohl auch Jamshid Shammat. Wegen einer angeblichen Beteiligung an einem Bombenanschlag ist er in Iran im Februar zum Tode verurteilt worden. Shammat ist deutscher Staatsbürger, hat jahrzehntelang in Hannover gelebt, bevor er in die USA zog. Vor allem dort hat er sich gegen das Mullah-Regime engagiert, unter anderem einen Blog betrieben. Sie selbst habe ihn in seiner Zeit in Hannover nicht kennengelernt, sagt Ferdows Mirabadi, sei aber mit seiner Schwägerin befreundet.
Das ist eine ganz neue Entwicklung, was jetzt in den letzten paar Jahren von der Seite der iranischen Regierung passiert, wo die Menschen halt gezielt ausgesucht werden und auch entführt werden. Es gab jetzt in Dubai mit Jamshid, es gab dann noch 1-2 Fälle in der Türkei und die werden gezielter angelockt. Und soviel ich weiß, Jamshid hatte einen Arbeitsauftrag bekommen und sollte dann da wegen diesem Auftrag sozusagen, ist dahin geflogen und ist er dann halt entführt worden.
Wie weit aber greift der Arm des iranischen Geheimdienst nach Deutschland, nach Hannover? Eine Frage, die sich auch Aktivistinnen wie Sashia Karimi immer wieder stellen.
Wir müssen auch in Deutschland gucken, dass wir die Strukturen aufdecken und zerschlagen. Das ist ein Problem der inneren Sicherheit. Denn die sind nicht nur hier, um einen Tee zu trinken und ein bisschen die Atmosphäre zu genießen. Die sind hier, um Unruhe zu stiften. Das, was wir in Russland häufig anprangern, genau das macht das iranische Regime auch. Und das muss uns klar sein und das müssen wir bekämpfen.
Sie und ihre MitstreiterInnen wollen darum auch Druck ausüben auf die iranischstämmigen Menschen in der Region, die dem Mullah-Regime nahestehen oder von ihm profitieren. Nach dem Todesurteil gegen Jamshid Shammat hat die Bundesrepublik als Reaktion 2 iranische Diplomaten ausgewiesen. Zu wenig finden Sashia Karimi und Ferdows Mirabadi und auch der vor wenigen Monaten nach Deutschland geflohene Student. Er will sich unterdessen nicht einschüchtern lassen und weiter demonstrieren.
Hier habe ich auch keine Angst und es ist auch gefährlich für meine Familie, für meine Verwandte. Aber bis jetzt haben sie nicht mit meiner Familie und meinen Verwandten zu tun. So, ich gehe weiter, bis etwas hoffentlich nicht passiert. Aber sie machen eigentlich nicht. So, sie sind nicht so streng zur Familie eigentlich, momentan. Aber später vielleicht. Aber gehe ich weiter, denn müssen wir auch so stark auch kämpfen.
Bastian Brandau über Exil-Iranerinnen und Iraner, die für mehr Demokratie und Menschenrechte auf die Straße gehen.
Thank you.
Die Linke in Bremen ist etwas Besonderes. Sie hat als erster westdeutscher Landesverband eine Regierungsbeteiligung erreicht. Das war nach der Bürgerschaftswahl 2019 in Bremen. Da hat sie zusammen mit SPD und Grünen verhindert, dass die CDU erstmals als stärkste Kraft nach 1949 die Regierung übernehmen konnte. Am 14. Mai finden wieder Bürgerschaftswahlen statt. Aber nun hat die Linke es ein bisschen schwerer, was weniger an ihrer Politik in Bremen liegt, sondern an den Parteistreitigkeiten auf Bundesebene mit Sarah Wagenknecht. Gerade wurde aus den veröffentlichten Pflichtangaben für den Bundestag bekannt, wie viel die Bundestagsabgeordnete Wagenknecht an Nebeneinkünften hat durch Buch- und Redehonorare. Gleichzeitig ist sie im Parlament selten gesehen und spielt mit dem Gedanken, eine neue Partei zu gründen. Das ärgert viele Linke in Berlin zutiefst. Und denen in Bremen ist es überhaupt nicht hilfreich jetzt im Wahlkampf. Dietrich Murhaupt hat die Wahlkämpfenden beim Auftakt ihrer Plakatieraktion getroffen. Dort war die wichtigste Frage, welches Lächeln tut uns gut?
Ingo Tepje, Bürgerschaftsabgeordneter der Linken, zieht ein großes Plakat aus einem Stapel. Zum Vorschein kommen Christina Vogt und Claudia Bernhardt. Die beiden linken Spitzenkandidatinnen mit einem freundlichen Lächeln. Davon nimmt Ingo Tepje gleich ein paar mehr.
Wir nehmen von Christina und Claudia nehmen wir 30 Stück mit. Von dem Wohnen, bezahlbares Wohnen nehmen wir 20 mit. Und von dem internationalen Plakat nehmen wir 20 mit und von den anderen 15. Dann sollte das für den Stadtteil erstmal ganz gut aussehen, für Hemelingen.
Hemelingen, der zweitgrößte Stadtteil Bremens, besteht aus 5 Ortsteilen, die von dörflicher Idylle über ruhige Wohngegenden bis zu großen Industriebetrieben alles zu bieten haben. Zahlreiche Helfer haben sich hier bei einem Lagerraum getroffen. Einige verladen bereits Wahlplakate in das auf der Zufahrt geparkte Wohnmobil von Ingo Tepje, der mit Blick auf die Chancen seiner Partei bei der Wahl am 14. Mai fast so optimistisch lächelt wie die beiden Spitzenkandidatinnen auf dem Wahlplakat.
Ja doch, also ich sag mal, wir merken schon auch viel Zustimmung für die linke Regierungsarbeit. Wir sehen schon auch von den ersten Prognosen, dass da noch Luft nach oben ist und das motiviert jetzt auch, was ich, mit der Kampagne rauszugehen.
Bei rund 8% lag die Linke in der aktuellsten Umfrage von Anfang März. Zugegeben, meint Ingo Tepje, bei der Wahl vor 4 Jahren waren es noch gut 11%. Mut mache aber vor allem, dass die Arbeit der beiden Spitzenkandidatinnen auf viel Zustimmung stoße. Diese Erfahrung habe er jedenfalls bei seinen Gesprächen beim Haustürwahlkampf gemacht.
Die Rückmeldung zur Arbeit unserer Senatorin ist da besonders auffällig. Dass sie gesagt hat, wir haben einen tollen Job gemacht in der Pandemie mit der Gesundheitssenatorin Claudia Bernhardt. Wir haben einen tollen Job gemacht hier in der Unterstützung der Wirtschaft, auch in den Pandemiezeiten mit Christina Vogt. Auch jetzt den Weg zur Transformation der Wirtschaft, also Umstellung auf klimaneutrale Produktion, sind wir gut aufgestellt hier in Bremen. Und das wird schon gesehen.
Seine gute Laune verliert Ingo Tepje allerdings ganz schnell, sobald der Name Sarah Wagenknecht fällt.
Ich glaube, wir sind uns hier auch einig in Bremen, dass wir hier eine deutlich andere Politik machen als die Bundestagsfraktion und dass wir hier uns auch deutlich abgrenzen zum politischen Stil von Sarah Wagenknecht. Wir sind sehr lösungsorientiert als Linke hier in Bremen unterwegs und wollen sich für die Menschen was erreichen und rausholen. Wenn wir besser dastehen würden im Bund, ich glaube, das sagen auch viele hier, dann würden wir hier auch in Bremen deutlich bessere Zustimmungswerte haben.
Und es geht noch eine Spur deutlicher. Der Sprecher des Landesverbandes, Christoph Speer, bringt es auf den Punkt. Ein wenig mehr Rückenwind aus Berlin wäre schon ganz nett.
Also wir sind schon der Meinung, dass unser Potenzial hier besser wäre, wenn die Bundespartei klarer dastehen würde. Das ist ganz klar. Also wir würden dann drüber reden, legen wir hier zu. Das tun wir im Moment nicht. Das ist einfach eine Sache des Bundestrends. Und in der Tat, um es mal ungeschützt zu sagen, unsere Haltung ist eher, Sarah Wagenknecht hat sich bereits vor Jahren verabschiedet von der Partei und das muss die Partei jetzt einfach mal klar zur Kenntnis nehmen und auch nach außen ausstrahlen.
Ja, die Diskussionen nerven, meint auch seine Co-Sprecherin Anna Fischer. Bei allem Groll auf die politischen Erschütterungen, die da regelmäßig aus Berlin bis an die Weser vordringen, am Ende seien die Linken in Bremen aber doch selbstbewusst genug, das abzuschütteln.
Es gibt viele Leute, die das präsent haben, dann gibt es die, die sagen, boah, was macht ihr mit der? Und diejenigen, die sagen, wie könnt ihr nur noch mit der in einer Partei sein? Die Stimmen gibt es beide, aber ich fand es sehr auffallend, dass in Bremen offensichtlich deutlich stärker, als wir das gedacht hätten, die Bremer Landesebene im Vordergrund steht und die Bremer Linke viel stärker gesehen wird, als, glaube ich, an vielen anderen Orten. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen.
Sogar vom Koalitionspartner gibt es in dieser Debatte eher Rückendeckung für die Bremer Linke. Der Chef der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Mustafa Güngör jedenfalls, hütet sich vor Häme. Ganz nach dem Motto, wer im Glashaus sitzt.
Wir hatten unseren Sarrazin, die CDU hatte ihren Hans-Georg Maaßen oder jetzt den Friedrich Merz, den würde ich gleich mit aufzählen. Und die haben ihre Sarah Wagenknecht oder andere Akteure. Also sozusagen für die kann man in dem Sinne nicht wirklich was, außer dass man versucht, seinen landespolitischen Einfluss auf die Bundesebene auszuüben. Wichtiger ist, wie wir uns hier vor Ort begegnen. Auf Augenhöhe, intensiver Streit, auch häufig mal, das gehört da eben auch dazu, wo wir nicht auf gemeinsame Nenner kommen, aber trotzdem ein fairer Umgang miteinander.
Da klingt schon durch, dass die SPD aktuell den heißen Atem der CDU deutlich im Nacken spürt. In der jüngsten Umfrage lagen Union und Sozialdemokraten mit 27 bzw. 28% Kopf an Kopf. Also den für eine künftige Koalition vermutlich wieder dringend benötigten aktuellen Partner lieber nicht zu hart anfassen. Und überhaupt, es habe sich ja gezeigt in den vergangenen Jahren, dass die Bremer Linke schon irgendwie anders sei als erwartet, betont Mustafa Güngör.
Es gab ja ziemlich viele Vorbehalte, bevor die mit uns in die Regierung dann gegangen sind. Da hat man gesagt, Mensch, so eine Wirtschaftssenatorin der Linken ist da jetzt eigentlich mit permanenten Zwangsenteignungen und anderen Dingen zu rechnen. Und später nach ein paar Monaten hat sich gezeigt, es ist doch relativ entspannt, man kann da auch ein bisschen pragmatisch rangehen.
Gerade diese anfängliche Skepsis gegenüber einer Regierungsbeteiligung der Linken sieht Jürgen Theiner, Redakteur für Landespolitik bei der Tageszeitung Weserkurier, eher kritisch. Die Partei habe sich auch schon vor der Wahl 2019 als durchaus anders präsentiert als auf Bundesebene oder in anderen Landesverbänden, vor allem im Westen.
Das war jetzt irgendwie auch vor der Regierungsbeteiligung 2019 nicht irgendeine randständige Truppe von Spinnern, sondern das war eine anerkannte, etablierte parlamentarische Kraft mit guten Fachpolitikern auch. Also das kann man schon sagen, dass das eine relativ konsolidierte, pragmatische politische Kraft ist, die anerkannt ist von den anderen politischen Akteuren hier im Land.
Und doch sieht er gewisse Risiken für die Partei. So ganz spurlos gehe das Theater um Sarah Wagenknecht eben doch nicht an den Bremer Linken vorbei.
Also es gibt in Bremen keinen Wagenknecht-Flügel zum Beispiel. Also dass hier innerparteilich noch irgendwas anbrennen könnte, das sehe ich nicht. Es gibt natürlich die Befürchtung, dass man durch die schlechte Performance der Bundespartei hier im Landesergebnis runtergezogen werden könnte am 14. Mai.
Eine gewisse Nervosität sei nicht wegzudiskutieren, meint Jürgen Theiner.
Das hat sich jetzt gerade gezeigt bei einem Streit mit den Koalitionspartnern um ein 500-Millionen-Euro-Paket, mit dem Folgen der Energiepreiskrise gelindert werden sollten. Da haben die sich ziemlich auf die Hinterbeine gestellt, die Linken, und haben ihre Forderungen gegenüber SPD und Grünen teilweise auch durchsetzen können.
Weiter das eigene Profil schärfen und sich vor allem deutlich von der miserablen Vorstellung im Bund abheben. Wenn der Bremer Linken das auch in der heißen Phase des Wahlkampfs in den kommenden Wochen gelingt, dann stehen zumindest die Chancen nicht ganz schlecht, so wie vor 4 Jahren wieder das Zünglein an der Waage zu sein.
Bremen-Korrespondent Dietrich Mohaupt über den linken Wahlkampf in schwierigen Zeiten der Bundespartei. Die Linke in Bremen regiert sie mit. In Hessen hat sie sich hochgearbeitet. 2013 kam die Partei mit 5,2% der Stimmen knapp in den Hessischen Landtag. 2018 bekam die Linke 6,3%. Aber der Aufwärtstrend scheint nicht nur gestoppt, dieses Mal droht ihr das Parlamentarische aus. Das deuten derzeit die Umfragewerte an. Auch die Hessische Linke leidet unter den Querelen der Partei auf Bundesebene und unter ihrem prominentesten Mitglied Sarah Wagenknecht. Aber in Hessen gibt es noch eine weitere Hürde vor der Landtagswahl am 8. Oktober. Ein spannender Dreikampf von CDU, SPD und Grünen, die alle für sich mit bekannten Gesichtern werben. Da ist es für die kleineren Parteien schwer. Übrigens auch für die FDP, die aktuell nur bei 5% in den Umfragen liegt. Sie hatte bei der letzten Landtagswahl immerhin 7,5% erreicht. Aber zurück zu den Linken. Wie versuchen Sie sich zu behaupten, auch gegen die desaströse Situation in der Bundespartei? Lutzka Fittgau hat Antworten bekommen, mitten in einem Protestmarsch.
Kita, Bus und Bahn, alle in den Streik. Kita, Bus und Bahn, alle in den Streik.
Warnstreik von Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes in Frankfurt am Main. Einige hundert Verdi-Mitglieder ziehen vom Gewerkschaftshaus Richtung Mainufer. Sie fordern höhere Löhne. Die Inflation macht Kita-Erzieherinnen und Busfahrern zu schaffen. Mitten im Demozug Janine Wissler. Die Bundesvorsitzende der Linken ist in Frankfurt am Main zu Hause und so oft es geht hier auch bei Gewerkschaftsaktionen dabei. Im Augenblick aber ist sie vor allem von ihrer Parteikollegin Sarah Wagenknecht genervt, die seit ein paar Wochen offen über eine Parteineugründung redet. Das schadet dem Landtagswahlkampf in Hessen. Am 8. Oktober ist Wahl und die Partei liegt in den aktuellen Umfragen bei 3%.
Wir unterstützen jetzt gerade die Streiks im öffentlichen Dienst und ich finde, in einer solchen Situation sich mit sich selbst zu beschäftigen und über die Gründung neuer Parteien zu spekulieren, das hilft doch überhaupt nicht. Wir müssen doch an der Seite der Menschen stehen, die gerade nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen, die für höhere Löhne kämpfen. Das ist doch die Aufgabe der Linken und deshalb Schluss mit der Selbstbeschäftigung.
Die Linken-Chefin ist entschlossen, sich tatkräftig an die Seite der sozialen Bewegungen zu stellen, wie an diesem Tag bei der Demo der Kita-Erzieherinnen. Ihr Problem ist jedoch, Sarah Wagenknecht hört längst nicht mehr auf die Parteiführung. Was vielleicht auch mit an Janine Wissler selbst liegt. Mehr als ein Jahrzehnt hat sie sich in der hessischen Landespolitik engagiert. Für ihre Arbeit dort zollten ihr selbst konservative Politiker Respekt. Doch mit ihrem Aufstieg an die Bundesspitze und dem damit verbundenen Wechsel vom Main an die Spree scheint sie ihre glückliche Hand verloren zu haben, mit der sie in Hessen und auch in Frankfurt am Main ihre Partei zuletzt sicher über die 5%-Hürde gehoben hatte. Hätte die Hessische Linke dennoch mit einer Spitzenkandidatin Wissler bessere Umfragewerte? Eine Frage an Christian Stecker, Politikprofessor an der Technischen Universität Darmstadt.
Das ist sicherlich schwierig. Landtagswahlkämpfe laufen vor allen Dingen auch über die Prominenz der Spitzenkandidaten. Und da hätte man mit Janine Wissler natürlich eine zu kräftigere Person. Aber ich glaube, bei der Linken ist tatsächlich das größte Problem, dass sie intern massiv gespalten ist. Und das würde auch eine Spitzenfrau wie Janine Wissler jetzt nicht übertünchen können. Und dieser schwelende Identitätskonflikt zwischen dem Wagenknecht-Lager und den anderen linken Mitgliedern, der ist einfach eine riesige Hypothek jetzt auch für diesen Landtagswahlkampf. Wagenknecht sondiert ja bis Ende des Jahres, ob sie denn eine eigene Partei gründen möchte. Das heißt, dieser Konflikt wird der Linken wohl oder übel dann für den Landtagswahlkampf auch erhalten bleiben.
Zusätzlich hatte die Hessische Linke im vergangenen Jahr auch noch mit Sexismusvorwürfen in der Partei zu kämpfen. Unter anderem hatte eine junge Frau einen Mitarbeiter der Landtagsfraktion bezichtigt, übergriffig geworden zu sein. Janine Wissler war persönlich vorgeworfen worden, sich nicht klar genug auf die Seite der Betroffenen gestellt zu haben, als sie noch Landesvorsitzende der Linken war. Im vergangenen Herbst setzte sich ein Landesparteitag mit dem Thema auseinander und schuf erstmals ein Beratungsgremium als Anlaufstelle für Betroffene. Jakob Migenda, der jetzige Landesvorsitzende der Linken in Hessen.
Deshalb ist es total wichtig, weil wir natürlich eine bessere Gesellschaft wollen und auch als Linke uns besser verhalten wollen, dass wir daraus Lehren ziehen. Deswegen haben wir sehr viele Diskussionen geführt, auch in den letzten Monaten. Und deshalb haben wir jetzt auch beim Landesparteitag die Zeit genommen, darüber ernsthaft diskutieren. Nicht bloß in einer kurzen Antragsdebatte, sondern wir haben uns den ganzen Sonnabendvormittag Zeit genommen, nochmal in geschlechtergetrennten Plenar darüber zu reden, aufzuarbeiten, was passiert ist und auch darüber zu diskutieren, wie wir es in Zukunft verhindern können. Und falls es wieder gibt, damit ordentlich umgehen können und den Betroffenen 100% Unterstützung zusichern können.
Bei der lautstarken Verdi-Demo in Frankfurt am Main geht auch Janine Wissler noch einmal auf das Thema ein.
Naja, natürlich muss eine Partei sensibel sein und eine Partei muss eben auch Strukturen schaffen und das haben wir getan und haben ja auch eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Klar sind wir auch vor sowas nicht gefeit, das ist ja klar. Die Frage ist, welchen Umgang man damit findet.
Wir Gewerkschafter und Arbeiter haben dafür zu sorgen, dass die Waffen runtergedrückt werden, sonst macht es keiner.
Ein weiteres aktuelles Thema, mit dem sich die Partei schwer tut, der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Ein Teil der Partei unterstützte die gemeinsam von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht in Berlin organisierte Friedensdemo ohne klare Abgrenzung nach rechts außen. Andere, wie Janine Wissler, blieben ihr lieber fern. Politologe Christian Stecker.
Ja, der Ukraine-Krieg erweist sich letztlich so als ein Spaltpilz für die Linken, die einen wollen Putin und den Ukraine-Krieg nicht als das benennen, was er letztlich ist, und hegen ihren Anti-Amerikanismus unter anderem. Und die anderen wenden sich davon entsetzt ab und treten ja teils in Scharen aus. Also vor allen Dingen die Jüngeren, die in der letzten Eintrittswelle in die Linke gekommen sind. Und dieser Aderlass geht ja bis in die Funktionsträger hinein.
Und es gibt noch ein Problem. Die beiden Spitzenkandidaten der Hessischen Linkspartei, Elisabeth Kuhler und Jan Schalauske, müssen gleich gegen drei politische Schwergewichte kämpfen.
gegen Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU. Im Moment hat er die besten Umfragewerte. Gegen die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Sie liegt zwar hinter Rhein, ist aber durch ihr Amt als Innenministerin sehr vielen Menschen in Hessen bekannt. Und gegen den stellvertretenden Ministerpräsidenten Al-Wazir von den Grünen. Allen drei räumt Christian Stecker gute Chancen ein.
In der Tat, selbst wenn die Linke es schafft, ihre internen Querelen zu lösen, sind die Rahmenbedingungen in Hessen für die kleineren Parteien, also auch für die Linke, nicht günstig. Wir haben wahrscheinlich ein enges Rennen zwischen CDU, Grünen und SPD. Und wir haben zum Beispiel einen Amtsinhaberbonus für Boris Rhein und einen Bekanntheitsbonus für Tarek Al-Wazir und Nancy Faeser. Und das wird zu einer Mobilisierung zugunsten dieser drei Parteien.
Die kleinen Parteien wie FDP und Linke könnten bei diesem spannenden Dreikampf um die Macht in Hessen unter die Räder kommen und bei der Landtagswahl im Oktober aus dem Landtag hinaus katapultiert werden.
Hessen-Korrespondent Ludger Fittger über den Landtagswahlkampf der dortigen Linken. Für die Städte und Gemeinden ist die Gewerbesteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen. Davon werden Straßen oder Kindergartenplätze und vieles mehr finanziert. Also je mehr Gewerbesteuer, desto mehr auch Spielplätze, Brunnen oder Schulen. Aber klar ist auch, dass Unternehmer versuchen, so wenig wie möglich für ihr Gewerbe zu zahlen. Und da diese Steuer in den Städten unterschiedlich hoch ist, spielt sie also auch eine Rolle bei der Standortsuche. Bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer kann man die Steuersätze erfahren und da sticht zum Beispiel eine Stadt Monheim in Nordrhein-Westfalen hervor, die lieber eine geringe Gewerbesteuer einnimmt, dafür aber mehr steuerzahlende Unternehmen anlockt. So kann man auch auf sein Geld kommen. 2021 waren es 4 Städte, die es so machen wie Monheim. Im vergangenen Jahr waren es schon 13. Das sehen Nachbarstädte mit höherem Steuersatz gar nicht gerne und schimpfen das ein Steuerdumping. Zumal dieses System auch Auswüchse hat, wie Vivien Leue in Monheim erfahren hat.
Das hell geklinkerte Einfamilienhaus in der Sandstraße 104 in Monheim am Rhein wirkt auf den ersten Blick nicht wie ein Gewerbezentrum. In den Vorgärten der Nachbarhäuser blühen erste Tulpen. Die Hausnummer 104 aber wirkt verlassen. Die Klingel scheint defekt. Schade, sonst hätte man fragen können, wo die Angestellten der Unternehmen denn arbeiten, deren Namen auf dem großen dunkelgrauen Briefkasten stehen. Es sind Immobilien- und Investmentfirmen, Bauunternehmen und Beratungsagenturen. Weit mehr als 100. Wenige Autominuten entfernt ein ähnliches Szenario. In der Niederstraße 29 steht ein schmuckloser Flachbau. Ein Mann kommt aus der Tür. Er wohne hier, sagt er, möchte seinen Namen aber lieber nicht nennen. Von den dutzenden ansässigen Unternehmen im Haus merke er im Alltag kaum etwas.
Die Firmen, die da an der Wand ausgehangen sind, kommen, holen ihre Briefe ab und sind wieder weg.
Die 43.000 Einwohnerstadt Monheim am Rhein hat einen der niedrigsten Gewerbesteuersätze der Bundesrepublik. Das lockt Firmen aus der ganzen Region an. Solche mit Produktionsflächen und vielen Mitarbeitenden, aber auch solche, die nur einen Briefkasten brauchen.
Ich finde das tatsächlich auch ein großes Ärgernis, dass es solche Adressen gibt, weil die letztendlich auch schlecht fürs Stadtimage sind.
Sagt Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann. Allerdings,
also ohne das Steuergeheimnis zu verletzen, kann ich schon sagen, dass wir an diesen sogenannten Briefkastenadressen weniger als 1 Promille unserer Gewerbesteuereinnahmen erzielen.
Auch deshalb spricht Zimmermann lieber über die großen Erfolge seiner Steuerpolitik. Und die gibt es zweifelsohne.
Monheim hat seit 2012 einen Gewerbesteuersatz, der deutlich günstiger ist als der Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen. Wir haben in dieser Zeit sehr viele Unternehmen angesiedelt, auch viele Arbeitsplätze sind hier entstanden. Wir haben bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen seit 2012 ein Plus von etwa 6.500 Jobs, die heute mehr in der Stadt sind als früher.
So schaffte es die Gemeinde innerhalb weniger Jahre, ihren Haushalt nicht nur zu sanieren, sondern komplett zu drehen. Statt eines Schuldenstandes von mehr als 100 Millionen Euro verzeichnet Monheim nun jährliche Überschüsse. Damit schaffte die Stadt die Kita-Gebühren ab, sanierte Schulen und Spielplätze, verlegte ein neues Glasfasernetz und lässt Bürger und Bürgerinnen kostenlos Bus und Bahn fahren.
Klar, dass Monheim finanziell gut dasteht, macht vieles leichter.
Die Gewerbesteuer ist mit die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Der Hebesatz wird in Punkten angegeben und regelt die Höhe der Steuer, die Unternehmen auf ihren Gewinn zahlen. Der deutsche Durchschnittssatz beträgt 435 Punkte. In Monheim liegt er bei 250 Punkten. Das entspricht etwa einer Gewinnbesteuerung von knapp 25%. Auf der anderen Seite des Rheins, in Dormagen, unterliegen Firmen einem Gewerbesteuerhebesatz von 435 Punkten. Sie zahlen damit etwa 5% mehr Steuern auf ihre Gewinne als in Monheim.
Es ist ein enormes Risiko, ja,
sagt der Kämmerer von Dormagen, Thorsten Spillmann.
Wenn Unternehmen verlagern können, werden die auch genau überlegen, ob sie nicht diese Möglichkeit nutzen.
Verlagern, also umziehen nach Monheim, auf die andere Rheinseite zum Beispiel.
Und es ist natürlich der andere Aspekt. Wir haben auch Brachflächen, um Gewerbe anzulocken. Ist natürlich auch immer die Frage, welche Standortqualitäten hat man?
Die Gewerbesteuer sei eine dieser Qualitätskriterien. Mit ihr kann Dormagen mit seinen 65.000 Einwohnern nicht punkten. Aber mit seiner guten Infrastruktur, den angesprochenen Brachflächen und...
Wir haben hier eine lebenswerte Stadt, wo auch Mitarbeitenden und Angestellten ein lebenswerter Raum gegeben werden kann. Wir sind familienfreundlich, wir machen was für Kinder. Das sind natürlich auch Benefits und Bonuspunkte.
Manchmal, sagt Thorsten Spillmann, nutzten Unternehmen aber auch diese Bonuspunkte seiner Stadt und zahlten ihre Steuern dennoch woanders. Diese Art der Steuervermeidung sei ein großes Problem, das über Monheim und Dormagen weit hinausgehe, erläutert Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit.
Es gibt in der Nähe jeder großen Stadt einige oder auch nur eine Gewerbesteueroase. Das heißt, es gibt Dutzende davon in Deutschland.
Sie heißen Grünwald, Zossen oder Walldorf.
Wir schätzen, es gehen jedes Jahr ungefähr 1 Milliarde Euro Steuern verloren, weil es diese Gewerbesteueroasen gibt.
Dabei zählt Trautvetter die Unternehmen nicht mit, die mit ihrer Produktion und den Mitarbeitenden in die Kommunen mit niedrigen Gewerbesteuern ziehen. Ihm geht es nur um Briefkastenfirmen und ähnliche Modelle.
Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wo die Grenze quasi besonders schön sichtbar ist. In Monheim hat sich die IP-Gesellschaft von Bayer angesiedelt.
IP steht für Intellectual Property. Die Firma verwaltet die Patente von Bayer.
Das heißt, es sind tatsächlich dort Arbeitsplätze geschaffen worden. Die Patentanwälte sitzen jetzt in Monheim und verbuchen dort große Gewinne. Das Problem ist, die Patente, die werden in Berlin entwickelt von den Forschern, die werden in Leverkusen entwickelt, die werden weltweit entwickelt. Und diese wenigen Patentanwälte, die dann in Monheim sitzen, ziehen im Prinzip die Gewinne, die durch die gute Forschungsinfrastruktur an anderer Stelle entstanden sind, nach Monheim und zahlen dort eine geringe Steuer.
Solche Modelle seien nicht illegal und dennoch verwerflich, findet Christoph Trautvetter. Auch die Stadt Leverkusen hat unter der Gewerbesteuerkonkurrenz aus Monheim gelitten. Sie ist ein wichtiger Produktionsstandort, vor allem für die Chemiebranche, wie der Chef der Leverkusener Wirtschaftsförderung und frühere Kämmerer der Stadt, Markus Mertens, erklärt.
Wir sind Industriestadt, dazu stehen wir. Die Industrie hat Leverkusen groß gemacht.
Die Steuereinnahmen spiegelten das aber irgendwann nicht mehr wider. Hohe Schulden häuften sich an. Leverkusen reagierte vor 3 Jahren mit einer Gewerbesteuersenkung. Dafür braucht es lediglich einen Beschluss des Stadtrats.
Leverkusen hat sich damit sicherlich national, aber auch international wettbewerbsfähiger gemacht.
Die Nachbarstadt Dormagen wird demnächst einen anderen Weg gehen, sagt Kämmerer Thorsten Spillmann.
Wir haben jetzt in einem Haushaltsplanentwurf, der aber noch nicht beschlossen ist für 2023, Gewerbe- und auch Grundsteuererhöhung mit eingeplant.
Durch die Steuererhöhungen hofft Spillmann, den Haushalt zu entlasten, denn der sei
momentan sehr, sehr angespannt.
dass der Wirtschaftsstandort Dormagen durch die höheren Steuern unattraktiver werde, glaube er nicht. Aber natürlich wäre der Kämmerer ruhiger, wenn es im Umfeld nicht nun schon zwei Standorte mit so viel geringeren Steuersätzen gäbe.
Irgendwann kommt man halt an den Punkt, es müsste gesetzlich was geändert werden. Und das können nur die Länder und Bund.
Vivien Loye über die Gewerbesteuerkonkurrenz der Städte.
Briefkastenfirmen sollen uns noch ein wenig weiter beschäftigen. Wir gehen nach Grünwald, eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis München. Nicht irgendeine Gemeinde. Umgangssprachlich ist sie stinkreich, weil da wohnen nicht nur Filmstars und FC Bayern-Spieler, da haben eben halt auch viele Unternehmen ihren Briefkasten hängen. Denn in Grünwald ist die Gewerbesteuer für bayerische Verhältnisse absolut günstig. Tobias Krone hat sich in Grünwald umgeschaut, viel Mondänes entdeckt und sich erklären lassen, wie sehr das Leben auf der Sonnenseite ist, wenn das mit den Briefkästen gut läuft.
Ein Aperitivo beim Italiener auf dem Dorfplatz oder was Exklusives aus dem Laden für Kindermoden gegenüber. Die Gemeinderätin von den Grünen, Ingrid Reinhardt, weiß, wofür Grünwald in den Augen vieler steht.
Schon für Reichtum, für Schickis.
Die Gemeinde hat Rücklagen von rund 500 Millionen Euro. Damit zählt sie zu den reichsten Gemeinden der Bundesrepublik. Mehr als 8.200 Unternehmen haben ihren Sitz in der 11.000 Einwohnergemeinde und die sorgen für sprudelnde Einnahmen. 176 Millionen Euro waren das im Vor-Corona-Jahr 2019, allein über die Gewerbesteuer. Und das mutmaßlich vor allem durch Firmen, die nicht viel mehr in Grünwald haben als ihre Adresse.
Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber ja, man hat dann ja auch gesehen, wenn man durch den Grünwald geradelt ist, dass da plötzlich so viele Firmen in so einem kleinen Haus sind.
Erzählt Ingrid Reinhardt, die seit 1990 für die Grünen im Grünwalder Gemeinderat sitzt. Wer in manche Hauseingänge einen näheren Blick hineinwirft, sieht zahlreiche Briefkästen, auf denen zum Beispiel Windparkbetreiberfirmen aus Norddeutschland ausgewiesen sind. Der Hebesatz für Gewerbesteuern liegt in Grünwald bei 240. Das ist etwa die Hälfte des Steuersatzes von München, das direkt angrenzt und in ganz Bayern den höchsten Gewerbesteuersatz hat. Ingrid Reinhardt hat Bauchschmerzen bei den vielen Briefkastenfirmen.
Die hier Steuern zahlen, weil es einfach wenig Gewerbesteuersatz ist und irgendwo anders ihre Infrastruktur haben, also eigentlich ihren Betrieb woanders haben und da die Infrastruktur nutzen, die Schulen, die Straßen. Und dieses Geld gehört eigentlich einer anderen Gemeinde.
Warum die Republik seit einiger Zeit über Grünwald diskutiert, hat mit dieser Firmenadresse hier zu tun. Die Little Penguin GmbH, mit der die Politikertochter Andrea Tandler viel Geld gespart haben soll. Ihre Maskendeals mit diversen Bundes- und Landesministerien brachten ihr und ihrem Partner 48 Millionen Euro ein. Und dafür wollte sie offenbar so wenig Steuern wie möglich zahlen. Hier in Grünwald sind es für sie 8,4% Gewerbesteuer, rechnet die Süddeutsche Zeitung vor. Hätte sie ihren Maskengewinn in München versteuert, dort wo sie als PR-Unternehmerin tätig ist, hätte sie mehrere Millionen mehr zahlen müssen. Unter anderem deshalb steht Tandler bei der Staatsanwaltschaft München unter dem Verdacht, sich durch Steuertricks bereichert zu haben. Gegenwärtig sitzt sie in U-Haft. Ihre Anwältin schweigt zu den Vorwürfen. Auch eine Anfrage von Deutschlandfunk Kultur blieb unbeantwortet. Wie finden das die Menschen in Grünwalds Fußgängerzone?
Die Politik ist ein schmutziges Geschäft. Da draußen wohnen sehr viele schmutzige Leute. Mehr sage ich dazu nicht.
Ich habe keine Firma und ich würde es auch nicht machen, aber ich sage immer, leben lassen und solange keiner was sagt und es so läuft, ist es jetzt auch nicht mein dass ich jetzt da die Aufgabe hätte, da was Großes dagegen zu sagen, sage ich mal.
Das verstehe ich nicht, warum da jetzt zum Beispiel die Bevölkerung hier aus dem Bereich nicht mal sich zusammentut und sagt, so, das geht nicht.
Warum sich nur wenige hier an dem Geschäft mit den niedrigen Steuern stören? Ganz einfach, weil das Steuerparadies es sich leisten kann, auch ein Paradies für seine BürgerInnen zu sein.
Wir haben 6 kommunale Kindergärten, 3 kommunale Krippen, ich glaube 3 Horte. Hier haben sie keine Wartelisten, wenn sie irgendwas Kind unterbringen wollen. Was ja in München, mein Sohn wohnt in München, ein Riesenproblem ist.
Auch Personalprobleme sind den Kitas hier fremd. Die Gemeinde baut gerade wieder einmal neue Wohnungen für kommunale Angestellte. Eltern kleiner Kinder bekommen hier ein zusätzliches Kindergeld von 100 Euro im Monat. Auch das moderne Gymnasium 100 Meter weiter hat viel zu bieten. Zum Beispiel einen Sportplatz, der wie ein Erdstadion tiefer gelegt wurde, um Lärm für die Anwohner zu vermeiden. Und für die CO2-freie Beheizung der Häuser durch Erdwärme ließ man 200 Millionen springen. Frage an die Gemeinderätin: Könnte Grünwald sein Geld nicht einfach ärmeren Gemeinden spenden?
Das geht ja nicht. Sie haben ja auch ein Kommunalrecht. Ich habe das erlebt, wie diese große Überschwemmung da in dem Ahrntal war. Da wollte man was spenden und das durfte man aber nicht.
Das Geschäft mit dem Gewerbesteuerhebesatz. Es ist der grünen Politikerin ein Dorn im Auge. Und doch überrascht, dass sie 2004 für die Senkung gestimmt hatte.
Da ging es darum, dass unsere großen Firmen, die wollten damals abwandern, weil es da diese Nordsee- und Ostseeinseln gab, die schon teilweise diese Briefkastengeschichten hatten. Und die haben damals gesagt, also ihr überlegt, senkt sie bei uns, dann bleiben wir da.
Diesen Sachverhalt drückt man im Rathaus anders aus. Viele Grünwalder Firmen stünden schließlich im globalen Wettbewerb. Grünwald behalte den niedrigen Hebesatz bei, so Bürgermeister Jan Neusiedel.
Weil wir einfach eine wirtschaftsfreundliche Gemeinde sind.
Briefkastenfirmen kritisiert auch er.
Weil wir uns an Recht und Gesetz sowohl die Gemeinde hält, als wir auch großen Wert darauf legen, dass dies auch unsere Steuerpflichtigen tun.
Und dennoch, in Sichtweite des Rathauses sind auf dem Briefkasten eines Hauses etwa 70 GmbHs gelistet. Dem Namen nach Immobilienobjekte aus Franken, Hessen, Nordrhein-Westfalen darunter. Das seien keine Briefkastenfirmen, sondern sogenannte Ein-Objekt-Gesellschaften, beteuert man im Rathaus. Die beschäftigten oft überhaupt kein Personal, sondern nur einen Geschäftsführer, der eben auch Geschäftsführer vieler anderer Firmen sei. Besitzer und Vermieter des Hauses mit den 70 GmbHs am Briefkasten ist übrigens die Gemeinde selbst, die natürlich auch hier die Gewerbesteuern einstreicht.
Bayern-Korrespondent Tobias Krone über Grünwald und die Briefkastenfirmen. Das war das DLF-Magazin mit den Themen, die Ihnen meine Kollegin Susanne Arlt zusammengestellt hat. Ich bin Irene Geuer und wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.